scheint. Wie der Gesang, der erhöht, wenn er schallt. Wie ein Rauschen durchs himmlische Land. Und das Herz vor Freude steht falls, weil die Sünde doch nicht mehr bekannt. Oh, es wird nicht mehr lang, bis der Vater uns oben verallt. Oh, es wird nicht mehr lang, bis die Sonne der Ewigkeit scheint. In den herrlichen Wohnungen dort wird Anbetung und Ehre gebracht. Unserm teuren Erlöser und Gott, der die Seinen so glücklich gemacht. Oh, es wird nicht mehr lang, bis der Vater uns oben vereint.
Das Thema Maria, Mutter Gottes, Himmelskönigin, das beschäftigt ja auch viele Gemüter. Und auch viele Katholiken fragen sich, ja, ist jetzt die Maria wirklich die Mutter Gottes oder wie ist sie? Ist sie allgegenwärtig? Ich habe mir da so mal einige Sachen notiert. Da, wenn ich so Katholiken sage, die schon älter sind, so in meinem Alter und älter sagen, Maria war nie katholisch, dann sind die entsetzt, sagen, ja, hör doch auf. Oder wenn ich sage, die hat nie den Rosenkranz gebetet, dann sind sie was, die hat nie den Rosenkranz gebetet. Versteht ihr? Also, es gibt viele so simpel, einfache, volkstümliche, im Volk eingeprägte, von der Kirche auch legalisierte Praktiken, die gehören so zur Selbstverständlichkeit, dass man schockiert ist, wenn man solche Fragen stellt. Ist Maria allgegenwärtig, weil man überall auf der Welt zu ihr beten kann, sie überall hört und sie überall wirkt? Also ist sie eine Göttin? Muss man dann als Schlussfolgerung sagen, so wie die Heiliggesprochenen auch, die ja überall angerufen werden können und die ja überall antworten nach katholischer Auffassung, also sind das alles eigentlich gottähnliche Wesen oder gottgleich, sind Götter. Ja, also es gibt da viele Aussagen. Nun, wir wissen ja, ich möchte zuerst eine biblische Einführung geben, biblischen Teil, und dann gehen wir auf Fatima ein. Es hat sich gezeigt, dass wenn ich zuletzt in der zweiten Hälfte den biblischen Teil nehme, dann schlafen die meisten ein. Wenn ich aber den zuersten biblischen Teil nehme und dann das Fatima aktuelle Thema, dann sind die Leute wach. Das ist kein Vorwurf. Das gibt es einfach gern. Weil das Biblische kennt man vielleicht schon recht gut. Nun, in Römer 3, 23 sagt uns Paulus ganz klar und unmissverständlich, dass alle gesündigt haben. Ich lese die Stellen nicht alle nach, das würde zu weit führen. Oder in Römer 6, 23, der Lohn der Sünde ist was? Der Tod. Wir haben heute schon davon gesprochen, Tod in den Sünden. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Tod ist Tod. Es gibt nicht Tod, Toter am Totesten. Oh, das gibt es nicht. Also Tod. Und dann sagt uns die Bibel auch noch, das wäre der zweite Punkt, einer ist Mittler, Jesus Christus. Also es ist ganz klar gesagt, einer ist Mittler. Im 1. Timotheus 2, 5, Hebräer 8, 8 vergleichen wir auch noch 1. Timotheus 1, 15. Und dann sagt die Bibel auch noch in Apostelgeschichte 4, 12, dass in keinem anderen das Heil ist. Also das sind alles klare Aussagen. Und im Johannes Kapitel 1, Vers 29 heißt es ganz klar, dass Jesus allein das Lamm ist, das der Sünde Welt hinwegnimmt. Also da ist niemand sonst, der die Sünde der Menschheit wegnimmt. Gott allein, Jesus Christus allein. Oder haben wir andere Stellen, zum Beispiel Epheser 1, 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Also da erlöst niemand mit. Oder er hat unsere Sünden an seinem Leib selbst auf das Holz auf sich geladen. 1. Petrus 2,24. Dann, wer glaubt und sich taufen lässt, ist gerettet. Matthäus 16,16. Und so könnten wir jetzt noch viele andere Stellen aufzählen, die unmissverständlich sagen, Jesus Christus ist derjenige, der Mittler, der Erlöser, der uns mit Gott versöhnt, mit dem Vater. Und Maria hat auch nie was dagegen gehabt. Und es ist interessant, wenn wir die Bibel lesen, dann hören wir auch nie was, eine Opposition von Seiten Mariens. Nichts. Das kommt erst später, gleichsam in die, unterschiebt man der Mutter des Herrn Dinge, die sie so nicht nie gemeint oder gewollt hat. Nun, was ich vor allem im Umgang mit Katholiken festgestellt habe, es ist für einen Katholiken, der das Evangelium hört, sehr schwer, vor allem den Muttergotteskult abzulegen. Vor allem Frauen haben da etwas mehr Mühe. Als ich einmal ein Seminar hielt in unserem Nachbarort im Mittelwallis, da saß eine Frau in der Versammlung und die hat, kaum habe ich einige Sätze gesagt, hat sie angefangen zu weinen. Und dann hat sie den ganzen Abend geweint. Ich dachte, die arme Frau muss pudelnass sein. Sie hat so viel geweint, das war aufrichtig. Und dann habe ich dem Prediger gesagt, ja, sollte man mit dieser Frau nicht reden, denn das ist schon der dritte Abend, dass sie so weint. Und er sagte, nee, lass sie weinen, das sind Tränen der Reue und Tränen des Kampfes. Und ich konnte mich nicht zurückhalten, gehe auf die Frau zu und sage ihr, ja, was haben Sie denn, kann ich Ihnen helfen, haben Sie ein Problem, sagt sie mir, es ist schrecklich. Ich weiß, die Bibel hat recht, ich weiß es und ich weiß, Jesus allein ist der Mittler, aber wenn ich bedenke, dass ich die katholische Kirche verlassen muss und ich habe keine Maria mehr, ich habe die ganzen Mutter Gottes Zeremonien, all das nicht mehr. Und ich habe dieses Messopfer nicht mehr. Ich falle in ein Loch, ich sehe mich in ein Loch fallen. Und so, ich kann nicht, ich möchte, aber ich kann nicht, ich habe Angst. Und dann habe ich ihr an dem Abend beides erklärt, anhand der Schrift. Wer ist die Maria der Bibel, die Himmelskönigin? Was ist gemeint in Johannes 6, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, habe ich ihr das aufgezeigt. Das war gegen Ende Woche, also es war, glaube ich, Donnerstag, ich bin nicht mehr ganz sicher, am Sonntag war sie getauft. Und für die arme Frau ging dann die Hölle los, denn sie war eine Frau von einer bekannten Familie Mittelwallis, sie hatte ein großes Unternehmen, sie hat 8 handicapierte indische Kinder adoptiert, neben den eigenen, hat auch ein Buch geschrieben über behinderte Kinder. Sie waren beide, ihr Mann ist Professor am Gymnasium in Sion und sie waren beide sehr aktiv in der katholisch-charismatischen Bewegung und sie kam dann durch eine Pfingstgruppe, dort in Sieders, immer mehr, die hatten ihr dann gesagt, das solltest du ablegen. Du machst Gott keine Freude, wenn du diesen Muttergotteskult mitschleppst und dies und das. Und da kamen sie in solche Konflikte. Aber als ich ihnen anhand der Schrift das darlegte, und sie war ja bereit zu hören, da war sie frei. Und jenem Abend, da waren ihre letzten Tränen diesbezüglich vergossen. Und wie gesagt, sie war so voller Freude heimgegangen. Ich möchte das nur in Klammer sagen, die hatten eine Villa mitten in den Reben, in den Weinbergen, unterhalb von Montana, vielleicht ist das einigen ein Begriff, ob sie das, ja. Und dann kamen die kam mit Frauen zusammen, immer im Geheimen, die durfte das Haus nicht mehr verlassen, das ist oft so bei uns, die durfte mit keinem Kontakt haben. Die Verwandtschaft hat ihr das alles verboten, schon wegen Namen und Ansehen und Geschäft. Und dann haben sich die Frauen verborgen nachmittags, so wenn die Kinder Schule waren oder so, in den Reben getroffen. Die sind dann auf allen Vieren vom Haus in die Reben rein und hat sie niemand gesehen. Da saßen die in den Reben und haben so Bibel gelesen und gebetet. Über Jahre, jetzt kann sie freigehen. Ja, also ich will nur sagen, in Bezug auf Maria gibt es elende Kämpfe. Oder ich denke, Pater Albert, ich kann den Namen schon sagen, es ist einige Zeit her, er war Vorsitzender der katholisch-charismatischen Bewegung in Luxemburg. Und kurz nachdem ich nicht mehr Priester war, schrieb er mir und sagte: Wie hast du gemacht, dass du diese Institution losgeworden bist? Ich möchte endlich frei sein. Ich möchte endlich nach der Bibel leben. Aber ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Dann habe ich ihm geschrieben, dass wir uns auf halber Strecke irgendwo treffen könnten und einen ganzen Tag Zeit nehmen, um über diese Dinge zu reden. Ich habe den Brief abgeschickt und einige Tage später kommt ein Brief von ihm zurück und er sagte, ich bleibe lieber katholisch. Und er sagte genau dasselbe. Wenn ich denke, dass ich die Maria nicht mehr habe und das Messopfer nicht mehr habe als Priester, dann falle ich in ein Loch. Er hat fast genau dieselben Worte gebraucht. Und dann habe ich noch geschrieben, aber habe nie mehr was gehört. Weil er hatte mir noch geschrieben, ich werde dauernd beschattet, ausspioniert, ich bin so unfrei. Und ich weiß, man ist unfrei. Erst wenn man raus ist und beim Wort bleibt, ist man ein freier Mensch. Also wirklich frei. Und das müssen wir auch verstehen. Nun, ich versuche Katholiken zu zeigen erstmal, wer die Himmelskönigin ist. Und wenn wir gerade Jeremia 44 aufschlagen wollen, wenn Sie die Bibel da haben, Jeremia 44, es gibt auch andere Stellen, aber damals wurde ja das Volk nach Ägypten deportiert, zusammen mit dem Propheten Jeremia, den haben sie gleich mitgenommen, das Volk, die Juden. Und die waren nun in Ägypten, in Patros. Und dort spricht Jeremia zu den Frauen. Und so lesen wir im Vers 15 von Kapitel 44, Vers 15, und alle Männer, die wussten, dass ihre Frauen anderen Göttern Rauchopfer darbrachten, und alle Frauen, die in großer Menge dastanden, und das ganze Volk, das im Land Ägypten in Patros wohnte, antworteten dem Jeremia, nachdem er sie auf diese götzendienerische Handlungen hin ermahnt hatte, was das Wort betrifft, das du im Namen des Herrn zu uns geredet hast, so werden wir nicht auf dich hören, sagen die Frauen dem Propheten, sondern wir wollen bestimmt all das tun, was aus unserem eigenen Mund hervorgegangen ist, der Königin des Himmels Rauchopfer darbringen und ihr Trankopfer spenden, so wie wir es getan haben, wir und unsere Väter, unsere Könige und unsere Obersten in den Städten Judas und auf den Straßen von Jerusalem. Da hatten wir Brot in Fülle und es ging uns gut und wir sahen kein Unglück. Aber seitdem wir aufgehört haben, der Königin des Himmels Rauchopfer darzubringen und ihr Trankopfer zu spenden, haben wir an allem Mangel gehabt und sind durch das Schwert und durch den Hunger aufgerieben worden. Und wenn wir der Königin des Himmels Rauchopfer darbrachten und ihr Trankopfer spendeten, haben wir ihr da etwa ohne unsere Männer, das heißt ohne Zustimmung unserer Männer, Kuchen bereitet, um sie so nachzubilden und ihr Trankopfer gespendet. Also wir sehen dann auch im Vers 25 in der zweiten Hälfte, wir wollen unsere Gelübde bestimmt erfüllen, die wir gelobt haben, der Königin des Himmels Rauchopfer darzubringen und ihr Trankopfer zu spenden. Also der Kult der Verehrung dieser Himmelskönigin, dieser Magna Mater, wie sie auch genannt wird, die große Mutter, also sie, dieser Kult ist in der Antike überall präsent gewesen. Ja? Und es ist interessant, man hat schon damals sie nachgebildet, in Form von Kuchen oder auch in Form von Statuen oder irgendwelche Gebilde. Das sehen wir ja dann in Ephesus. Und Israel war ja nun umrahmt von heidnischen Völkern, die diese Muttergottheiten hatten. Nicht wahr? Und Israel lief laufend Gefahr, diese Muttergottheiten dann auch in seinen Kult aufzunehmen. Oder wir haben von der Aschera, ist doch einiges gesagt. Wir können jetzt nicht alle Zitate nennen, aber da haben Könige, der König, wer war es jetzt? Der König, war es jetzt Menasse? Er hatte sogar seine Mutter abgesetzt, weil sie dieser Asherah oder Asherah, je nach Betonung, zwischen katholisch und evangelisch hat es immer andere Betonungen. Manchmal muss ich jetzt sagen, muss ich das evangelisch aussprechen oder katholisch? Nee. Also, die hatte dieser Asherah Kleider gemacht. Und die 3 Jahre, die ich im Kloster einsiedeln, an der theologischen Fakultät Philosophie und Theologie studierte, da haben die Mönche genau dasselbe gemacht. Dieser schwarzen Madonna hat ständig die Kleider gewechselt. Und das war ein erhabenes Erlebnis. Diese Madonna in Einsiedeln, das ist ein Zentrum in der deutschen Schweiz, ein Wallfahrtsort. Übrigens, die Bayern sind massenhaft dort anzutreffen. Im Mai setzen die Wallfahrten ein, da kommt fast ganz Bayern. Also das war immer so auf dem Programm. Und da kommen die zu Tausenden, gell? Und dann wird die Madonna von den Mönchen ganz ehrfurchtsvoll neu eingekleidet. Und ich habe in der Sakristei ist dann die ganze Garderobe der Madonna. Ich sage euch, da hat kaum eine Frau, denn dieser Erde will so eine Garderobe haben. Und das sind alles mit Goldbrokaten, wie sagt man, geschmückte Kleider. Also das sind Millionen Euro oder Franken wert, verstehen wir. Ja, und ein König hat, glaube ich, Menasse, hat seine Mutter abgesetzt, weil sie das getan hat. Und hat diesen Kult in Israel wieder ausgerottet, den Asherah-Kult. Aber er kam dann wieder irgendwo rein. Also das ist so eine Notiz. Und wir sehen, dieses Volk war dauernd bedrängt. Blieben sie beim Wort Gottes, waren sie frei, hatten Segen. Wurden sie lau, oberflächlich, ging es ihnen zu gut, kam der Luxus, da wurden sie frech und fingen an, Götzendienst zu betreiben. Und darum ermahnt sie der Prophet, tut jetzt Buße, lasst los von diesem Zeug. Und sie wollen nicht, denn sie haben ihr noch in ihrem Land, in Israel, Gelübde gemacht. Und dies kennen wir auch, diese Situation bei Katholiken. Wir haben es schon so oft erlebt. Wenn Katholiken, die eine tiefe Muttergottesverehrung pflegen, jeden Tag in der Kirche Kerzen anzünden oder im Haus eine Statue haben, davor ein Kerzen anzünden oder Weihrauch davor verbrennen lassen und so weiter. Und jetzt kommen sie mit Gläubigen in Kontakt, fangen an die Bibel zu lesen, dann kann ein Kampf losgehen. Und dann, wenn sie sich von dieser Himmelskönigin lossagen, dann kann es geschehen, dass es diesen Menschen plötzlich schlecht geht. Buchstäblich. Also da könnte ich jetzt viele Beispiele erzählen. Und jetzt geraten die in Panik und sagen, als ich noch den Rosenkranz betete jeden Tag, oder wenigstens ein Gesetzlein, ja, da ging es uns gut, hatte ich keine Probleme. Jetzt geht es der Tochter in der Schule nicht gut, der Sohn hat den Fahrausweis nicht geschafft, verstehen wir? Es geht alles schief und die Tassen fallen mir aus den Händen. Also ich fange wieder an, Kerzen anzuzünden, Weihrauch davor zu verbrennen und so weiter. Und siehe da, jetzt geht es wieder besser. Das ereignet sich buchstäblich, genau wie zu der Zeit, so auch heute. Und es ist ganz wichtig, dass wir dann Katholiken helfen, durchzuhalten und sie aufmerksam machen, dass hier Mächte am Werk sind, die aber nur so weit Einfluss haben und nicht weiter. Denn je mehr sie nun in der Treue wandeln, desto weniger haben diese Mächte Einfluss. Also da könnten wir viele Beispiele aufzählen. Und wir sehen, es hat sich nichts geändert. Es ist diese Himmelskönigin, dieselbe, wie wir sie nachher in der katholischen Kirche antreffen. Oder auch diesen in Hesekiel 8 lesen wir zum Beispiel im Vers 13, wie der Herr zum Propheten spricht, du sollst noch größere Gräuel sehen, die sie verüben. Und er brachte mich an den Eingang des Tores am Haus des Herrn, das nach Norden weist. Und siehe, dort saßen Frauen, die den Tammuz beweihten. Oder Tammuz, das war eine phönizische Göttin oder auch eine syrische Göttin, je nachdem, je nachdem, manchmal haben diese gleichen Götzen in den verschiedenen Ländern andere Namen gehabt. Aber der Tammuz war eben der Sohn dieser Semiramis. Und auch diese Darstellungen gab es überall schon, Mutter und Sohn. Wir können jetzt da nicht weiter drauf eingehen. Aber wenn wir jetzt in Apostelgeschichte 19 hinübertexten, Apostelgeschichte 19, Ephesus war ein Wallfahrtszentrum der damaligen Welt, der antiken Welt. Also Millionen sind da jährlich von ganz Asien und auch von anderen Ländern nach Ephesus gepilgert, um dort der Göttin die Ehre zu erweisen. Wir lesen da im Kapitel 19, einiges geht ja da voraus, da wird das Wort Gottes verkündigt, da kommen Menschen zum Glauben, es geht hitzig zu, es gibt auch Spannungen unter Juden und Christen, im Vers 8, da heißt es, und er ging aber in die Synagoge und sprach freimütig 3 Monate lang, indem er sich unterredete und sie von den Dingen des Reiches Gottes überzeugte. Paulus tat das. Und dann heißt es aber als einige sich verhärteten und nicht glaubten und vor der Menge schlecht redeten von dem Weg, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab und unterredete sich täglich in der Schule des Tyrannus. Dies aber geschah 2 Jahre lang, so dass alle, die in Asien wohnten, Kleinasien ist gemeint, wohnten sowohl Juden als Griechen, das Wort des Herrn hörten. Also es ist wahrscheinlich gemeint, dass alle Juden, die dort waren, es hörten und Griechen, alle, die offen waren, die zum Teil sogar auf dem Weg zum Proselytismus waren, es könnte sein, egal, spielt jetzt keine Rolle. Auf jeden Fall geschahen große Dinge, wir lesen dann, dass durch die Hände des Paulus große Wunder geschehen sind und dass Schweißtücher und Schurze von seinem Leib weg auf die Kranken gelegt worden waren, es geschahen große Sachen. In Ephesus war das wie notwendig, solche Zeichen und Wunder, denn Ephesus war absolut im Schlund dieser Himmelskönigin gefangen. Und so brauchte es eben diese Ereignisse. Jetzt heißt es im Vers 23 von Kapitel 19, es entstand aber um jene Zeit ein nicht geringer Aufruhr betreffs des Weges. Denn einer mit Namen Demetrius, ein Silberschmied, der silberne Tempel der Artemis machte, verschaffte den Kunsthandwerkern nicht geringen Erwerb. Ja, die Stadt lebte vor allem von diesem Wallfahrtszentrum zu ihrer Mutter Gottes, zu ihrer Magna Mater, großen Mutter. Es brachte viel Geld ein, denn dort lebten ja Mönche und die Leute brachten ihre Gelübde, ihre Gebete und müssten auch Geld hinterlegen und so weiter. Bei Prozessen mussten sie Geld hinterlegen und so weiter. Also es war ein reicher Tempel. Und nun sagt natürlich Paulus, dass das keine Götter seien, die von Menschen gemacht werden. Und predigt ja das Evangelium und der Krach geht los. Und wir können uns das vorstellen. Nehmen Sie mal in Lourdes oder in Einsiedeln oder in Altötting oder wo gibt es in Deutschland diese Wallfahrtsorte. Nehmen Sie mal den Wallfahrtsort weg und es gibt eine Wirtschaftskrise. Entschuldigt, wenn ich das so sage, aber auf der ganzen Welt, manche begründen, lassen sagen, der Vatikan unterhält ja so Millionen. Er beschafft für Millionen Arbeit. Und das wäre tragisch, wenn die Leute nicht mehr an Maria glauben würden. Das sagen manche Priester. Und sagen, so werden immerhin Millionen ernährt. Und aber Millionen von den Wallfahrtsorten aus. Gell? Ja, gut. Nun, der Krach geht los. Und klar, die sehen ihre Einkommen in Gefahr. Ihr Einkommen in Gefahr. Und jetzt sagt dort im Vers 25 am Schluss, sagt dann dieser Demetrius, Männer, ihr wisst, dass aus diesem Erwerb unser Wohlstand kommt. Also der Wohlstand der Stadt kam vorwiegend von daher. Und Ephesus war eine hochentwickelte Stadt mit fließendem Wasser, fließenden Toiletten gab es schon und so weiter zu der Zeit. Also Ephesus war höher entwickelt als Rom. Und die hatten Wohlstand. Und ihr seht und hört, dass dieser Paulus nicht allein von Ephesus, sondern beinahe von ganz Asien eine große Volksmenge überredet und abgewandt hat, da er sagt, dass das keine Götter seien, die mit Händen gemacht werden. Also sie haben lauter Götterfiguren gemacht. Diese Artemis mit dem Sohn und so weiter, die wurden dargestellt, die Leute nahmen die heim, haben die aufgestellt davor, Weihrauch angezündet, Kuchen gebacken und so weiter. Wie im Katholischen, genau gleich, ist kein Unterschied, glauben Sie mir, genau gleich. Und dann heißt es, Aber ist für uns Gefahr, dass dieses Geschäft in Verruf kommt, sondern auch, dass der Tempel der großen Göttin Artemis für nichts geachtet und auch ihre herrliche Größe, die ganz Asien und der ganze und der Erdkreis verehrt, vernichtet wird. Jetzt steht mal diese Aussage, der Erdkreis verehrt, die ganze damalige Welt, bekannte Welt, hat der Artemis gehuldigt. In verschiedenen Formen unter verschiedenen Namen. Auch in der unbekannten Welt war das auch schon präsent. Verstehen wir? Ja. Und nun, was mich erstaunt, nun schrien die Männer. Und wisst ihr, wie lange schrien die Männer, nicht die Frauen? 2 Stunden lang. Boah, das muss was gewesen sein. Wenn da die Männer der Stadt 2 Stunden lang riefen sie, groß ist die Artemis der Epheser. Weil sie diese so liebten, nein, es ging um ihren Geldbeutel. Gell? Und da sehen wir, die Parallele sehen wir im Katholischen genau gleich. Denn wenn man diese fromme Maria, aus der man eine solche Himmelskönigin gemacht hat, die nie etwas Sexuelles mit jemandem zu tun gehabt hat, das Sinnbild der Keuschheit und alle, die sie verehren, bitte ich spreche nicht aus der Luft. Ich war genug im Beichtstuhl, auch in Wallfahrtsorten, dann müssen die ganz anders leben. Glauben Sie mir. Also es geht hier um ganz was anderes. Ums Geld und um Bindungen. Also wirklich okkulte Bindungen. Ja, und wir sehen das, wie es denn da zu Ende geht. Also dort, wo die Mutter Gottes ein Zentrum hat, überall in der Welt, dort hat es das Evangelium sehr schwer durchzukommen. Und dort können sich Menschen sehr schwer lösen von der Himmelskönigin. Da ist eine besondere Bindung in diesem Umfeld. Das ist einfach so, ist auch logisch. Es hat sich nicht vor langem eine Frau aus dem Schwarzwald bekehrt, die eigentlich von Kevelaar kommt. Kevelaar ist ja auch ein Wallfahrtsort, gell? Was die für Kämpfe durchstanden hat, und dort im katholischen Schwarzwald, gell? In einem katholischen Schwarzwaldtal, gell? Was die gelitten hat, diese Frau. Aber heute ist sie frei. Verstehen wir? Es könnte viele Beispiele aufzählen. Da ist eine Macht. Da ist eine Bindung. Ja. Nun wollen wir das Verhältnis von Jesus zu Maria betrachten. Wenn wir Markus aufschlagen, und es ist wichtig, dass wir solches den Katholiken erklären, dass wir ihnen aufzeigen, zum Beispiel eben Jeremia 44, Apostelgeschichte 19, oder jetzt bei Markus Kapitel 3. Als Katholik hat man ein bisschen Zorn auf Jesus Christus, auf den der Bibel. Warum? Ein Katholik ist meistens ein engagierter Katholik, ist auch sehr marianisch, also ist ganz auf Maria abgefahren, also auf die Mutter Gottes. Und jetzt liest ein Katholik in der Bibel und dann ist er ganz entsetzt, wie Jesus Christus mit seiner Mutter umgegangen ist. Gell? Also ich habe damit so Mühe gehabt. Ich habe innerlich eine Wut auf diesen Christus gehabt, diesen Nazarener. Ich habe gedacht, dass so etwas an Unhöflichkeit und Arroganz. Und versteht ihr, da haben wir eine Mühe. Und dann wollen viele Katholiken von der Bibel nichts wissen. Denn dieser Christus war ein frecher, unanständiger junger Kerl, der nicht wusste, wie man mit seiner Mutter umgeht. Gell? Und wir wollen nur kurz diese Passage anschauen. In Markus 3, da heißt es im Vers 21, und als seine Angehörigen es hörten, gingen sie aus, um ihn zu greifen. Denn sie sagten, er spinnt, sagen wir. Sagt man das hier auch? Er ist von Sinnen, also er ist durchgedreht. Ja, natürlich. Und jetzt geht's los, und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sagten, er hat den Beelzebul. Und durch den Obersten der Dämonen treibt er Dämonen aus. Also das war ein hartes Stück. Und dann geht's weiter. Wie kann Satan den Satan austreiben, sagt Jesus. Er versucht, mit ihnen zu reden. Und er spricht dann im Vers 29, wer aber gegen den Heiligen Geist lästern wird, hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist ewiger Sünde schuldig, weil sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Also die Spannung zwischen Pharisäern und den Priestern, der Priesterschaft und Jesus war ganz groß. Jetzt müssen wir uns Maria vorstellen. Sie liebt ihren Sohn, ihren Erstgeborenen. Und dieser erstgeborene Sohn benimmt sich wie ein Hippie. Er ist dauernd in Konflikt mit der Priesterschaft. Und das ist für eine jüdische Frau. Maria war durch und durch jüdisch. Verstehen wir? Sie dachte jüdisch. Sie hat nie einen Rosenkranz gebetet. Sie ist auch nie am Sonntag in eine Messe gegangen. Verstehen wir? Also sie hat nie Wallfahrten gemacht zu irgendeiner Maria oder so. Sie war eine fromme, konservative Jüdin. So kann man sagen. Und eine Jüdin war von den Priestern absolut abhängig. Also für sie als Jüdin war ganz klar, es gibt keine Versöhnung mit Gott ohne die Opfer der Priester. Also es wäre für sie gar nicht denkbar gewesen, sich von den Priestern loszusagen. Da hat sie niemals gedacht dran. Das war so klar, diese Ordnung und das Gesetz. Da gab es nichts zu diskutieren. Und jetzt steht diese gute Frau zwischen der Priesterschaft und ihrem Sohn. Jetzt kann man sagen, ja halt mal, sagen die Katholiken, nee, der Engel Gabriel hat dir doch alles gesagt. Maria hatte doch da keine Probleme. Nee, Maria hat manchmal nicht verstanden. Als Simeon und Hanna Jesus da in Händen hielten und Gott dankten, da heißt es nur, sie verstanden nicht. Als er sagte, dein Herz wird ein Schwert, ein Schwert wird dein Herz durchdringen, hat sie nicht, sie bewahrte diese Worte im Herzen, aber verstand sie nicht, heißt es. Also das wird alles so glorifiziert dargestellt, als der Engel Gabriel kam, da wäre dann alles klar gewesen. Da hat Maria so viel wie nicht viel verstanden. Ganz bestimmt, das zeigt sich ja nachher an ihrem Verhalten. Warum das? Weil Gott von jedem Geschöpf eine Entscheidung verlangt. Verstehen wir? Und da ist die Maria nicht ausgenommen. Und so kommt sie in diesen gewaltigen Konflikt und sie wollen ihren Sohn mit Gewalt heimholen, weil sie sagen, er spinnt. Denn Maria ist ja auch von der Priesterschaft unter Druck gesetzt worden. So ganz klar. Du kannst sie nicht erziehen. Wie benimmt er sich? Er hält den Sabbat nicht, er macht das nicht, er macht jenes nicht. Er macht sich zum Gott. Gell? Also das waren große Konflikte. Und nun lesen wir im Vers 31, und es kommen seine Mutter und seine Brüder. Übrigens, die katholische Kirche sagt, das sei ein Cousin gewesen. Das hat mit dem Zölibat zu tun, aber das ist jetzt heute kein Thema, weil der Zölibat mündet ja in dieser Himmelskönigin, denn sie darf darum auch keine Beziehung mit einem Mann gehabt haben. Das ist das Idol der Mönche und Nonnen, verstehen wir, die Mutter Gottes. Ich habe mal zwei Nonnen fast vom Stuhl, wie soll man sagen, getrieben, oder wie sagt man, als ich ihnen sagte, versuchte zu sagen, war noch Priester, dass Maria noch Söhne hatte. Und die waren entsetzt und sagten, nö, Maria hat keine sexuelle Beziehung gehabt. Nicht möglich, nicht wahr. Wenn du das sagst, bist du kein Priester mehr. Und da habe ich gesagt, doch, doch, die hat noch Söhne gehabt, da waren noch Priester. Um Himmels Willen, dann wären wir umsonst Nonnen geworden. Versteht ihr? Sagten die. Also, wir sehen, wie das Ganze ineinander reingeht. Aber es waren Brüder. Und sie standen draußen, sandten zu ihm und riefen ihn. Und eine Volksmenge saß um ihn her. Sie sagten aber zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen suchen dich. Und er antwortete ihnen und spricht, wer sind meine Mutter und meine Brüder? Und er blickte umher auf die um ihn im Kreise Sitzenden und spricht, siehe, meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Also damals dachte ich immer, als wir noch katholisch waren, charismatisch die Bibel lasen, dachte ich, also ich hätte gesagt, als sie sagten, deine Mutter kommt, hätte ich gesagt, ja mach mal Platz, meine Mutter kommt, komm Mütterlein, komm. Und ich hätte ihnen Küssen gegeben und am besten Stuhl gegeben. Aber dieser Jesus, was macht er? Der schaut die Menge an, ganz kalt und nüchtern und sagt, wer sind meine Mutter und meine Brüder? Als würde er sie gar nicht kennen, seine eigenen Leute. Man muss sich das mal vorstellen. Das war nicht einfach. Auch für Jesus nicht. Und dann blickt er umher auf die um ihn im Kreise Sitzenden. Und wahrscheinlich hat er auch hingewiesen, siehe meine Mutter und meine Brüder. Also das ist schon eine Unverschämtheit. Versteht ihr? So empfindet ein Katholik. Heute weiß ich, warum er das gemacht hat. Weil in Bezug auf den Willen Gottes und seine Pläne und Absichten nimmt Gott nie auf irgendwelche familiären Dinge Rücksicht. Nie. Auch Jesus konnte das nicht. Der hatte seine Mutter sehr lieb. Und gerade weil er sie sehr lieb hatte, musste er so reden. Und so konnte Maria auch verstehen, wer den Willen Gottes tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Natürlich, Maria glaubte auch den Willen Gottes zu tun als fromme Jüdin. Hätte sie jemals daran gezweifelt? Sicher nicht. Aber jetzt sagt er das und damit hat er ja seine Mutter und seine Brüder provoziert. Er hat was in Bewegung gesetzt. Auch bei der Hochzeit von Kana. Das haben wir früher als eine Frechheit empfunden. Haben uns immer gefragt, warum war der so grob zu seiner Mutter? Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Das sagt man doch nicht einer lieben Mutter, die so besorgt ist, dass die Hochzeitsgäste genug Wein bekommen und fröhlich werden. Versteht ihr? Hat es gut gemeint. Und sagte, was geht dich das quasi an? Das konnten wir nicht verstehen. Aber es geht noch einmal darum, auch die Maria musste sich entscheiden zwischen Priesterschaft und Jesus. Und das sage ich den Katholiken dann auch, es ist genau wie bei Maria. Wenn du Maria lieb hast, mach es wie Maria. Entscheide dich zwischen der katholischen Priesterschaft, die sich als Mittler ausgeben, oder zwischen Jesus. Beides geht nicht. Gell? Oder wenn sie schon so weit sind, aber noch Mühe haben, sage ich, freu dich. Ich habe der Elisabeth Balestra auch gesagt, freu dich, du tust das, was Maria auch getan hat. Und da ging es ihr auf, ach so, Maria musste sich auch entscheiden. Und da sage ich, wenn du Maria liebst, löse dich von der Priesterschaft, was du ja im Begriff bist zu tun, und folge Jesus. Dann machst du genau, was Maria getan hat. Denn später treffen wir Maria im Obergeschoss an, Apostelgeschichte 1, Kapitel 1. Nachdem Jesus in den Himmel gefahren ist, gell? Eine herrliche Aussage. Dort, wen treffen wir da an? Und ich freue mich, wie das geschrieben ist, mir hat das auch Mut gemacht. Da heißt es im Vers 12, Apostelgeschichte 1, da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineingekommen waren, stiegen sie hinauf in den Obersaal, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Und jetzt wird aufgezählt, die 12 Apostel. Und dann heißt es, diese alle, die Apostel und diese alle, verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Und es ist interessant, dass der Lukas hier die Maria und die Brüder am Ende, am Schluss aufzählt, weil sie sind vermutlich auch später hinzugekommen. Und wir lesen ja in Johannes 7, 5, heißt es noch, denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Und hier treffen wir Maria und die Brüder, also sie haben sich für Jesus entschieden. Ganz klar. Und das kann einem Katholiken, einer katholischen Frau helfen. Und sage ich, wenn du ein echter Marienverehrer bist, eine echte Marienverehrerin, dann handle wie Maria. Und Marias letzter Ausspruch in der Schrift, kennt ihr ja auch, was sind die letzten Worte Marias in der Schrift? Was er euch sagt, das tut. Das tut auf der Hochzeit von Kana. Nicht wahr? Und so kann man helfen. Und diese Elisabeth hat sich an jenem Abend so gefreut, die war frei. Frei. Sagte tatsächlich, das stimmt ja. So ist es. Der Geist Gottes hat es ihr eröffnet. Nun, haben wir in der katholischen Kirche buchstäblich diesen schrecklichen, gewaltigen Kult der Madonna. Und dieser Kult hat sich durch die Erscheinungen von Fatima, eben dieser Himmelskönigin, noch vertieft, noch verstärkt. Ja, wer weiß, was denn Fatima ist. Also bevor ich davon rede, möchte ich sagen, ich war von Kind auf auch ein sehr mystisch-marianisch veranlagt. Wir haben mitten im Tal, gibt es auf einem Hügel, in Mittelwallis, in unserem Dorf, eine Kapelle Maria Siebenschmerzen heißt das. Und da ist in der Kapelle ist ein Gemälde, ein Bild, und da hat die Maria als Pietà, sie hat einen Sohn auf dem Schoß, wie er vom Kreuz herabgenommen ist, und sie weint und sieben Schwerter durchdringen ihr Herz. Und das Bild ist herzzerreißend. Und ich habe damals als ich dann Theologie studierte, auch schon früher, als ich noch Zeichner war, ging ich nachts, wenn alles still war im Dorf, ich wollte nicht, dass mich die Leute sehen, bin ich heimlich hinauf in die Kapelle. Ich habe zwar panische Angst gehabt, aber habe dort dann meine Buße verrichtet und Gebete vor dem Bild vollzogen. Und als ich dann Theologiestudent war im Sommer, meine Eltern lebten nicht mehr, da habe ich im Sommer viel Zeit gehabt, wenn es dann so heiß war, die Läden zugemacht, eine Kerze angezündet, das Fatima-Bild aufgestellt und dann habe ich bis zu 2 Stunden das Bild betrachtet und dann fängt das an zu leben. Also man wird hineingenommen und erlebt Austausch mit diesem Geist. Es war für mich das sehr schwer, als ich bekehrt war, und Leute, Gläubige, mich fragten in Bezug auf Maria, ob denn all die Erscheinungen von Gott seien, habe ich gedacht, ja, in seiner Liebe lässt Gott da was zu. Ich hatte nicht die Freiheit zu sagen, es ist vom Teufel. Je länger ich dann in der Bibel las, ist mir ganz klar aufgegangen, was sagt denn diese Madonna in all den Erscheinungsorten? Und jetzt in diesen letzten Jahren erscheint sie überall, jetzt vor allem auch in Afrika, vor allem auch in Osteuropa. Ja, und was sagt sie zum Beispiel, betet den Rosenkranz? Ja, das Gebet des Rosenkranzes ist ein Gebet an sie, an eine Frau. Und die Maria als Jüdin hätte nie gesagt zu jemandem, bete zu mir. Und als ich dann Theologiestudent war im Sommer, meine Eltern lebten nicht mehr, da habe ich im Sommer viel Zeit gehabt, wenn es dann so heiß war, die Läden zugemacht, eine Kerze angezündet, das Fatima-Bild aufgestellt und dann habe ich bis zu 2 Stunden das Bild betrachtet und dann fängt das an zu leben. Also man wird hineingenommen und erlebt Austausch mit diesem Geist. Es war für mich das sehr schwer, als ich bekehrt war und Leute, Gläubige, mich fragten in Bezug auf den Maria, ob denn all die Erscheinungen von Gott seien, habe ich gedacht, ja, in seiner Liebe lässt Gott da was zu. Ich hatte nicht die Freiheit zu sagen, es ist vom Teufel. Je länger ich dann in der Bibel las, ist mir ganz klar aufgegangen, was sagt denn diese Madonna in all den Erscheinungsorten? Und jetzt in diesen letzten Jahren erscheint sie überall, jetzt vor allem auch in Afrika, vor allem auch in Osteuropa. Ja, und was sagt sie zum Beispiel, betet den Rosenkranz? Ja, das Gebet des Rosenkranzes ist ein Gebet an sie, an eine Frau. Und die Maria als Jüdin hätte nie gesagt zu jemandem, bete zu mir. Verstehe ich? Und auch als sie Christ geworden war, als junge Christin, im Glauben jung, hat sie sicher nie gesagt, bete zu mir. Ihr Apostel, bete zu mir. Ich. Ja, dann wäre die Bibel voll davon. Paulus hätte überall geschrieben, betet zu Maria, betet den Rosenkranz. Nicht ein Satz, nicht wahr? Wir müssen schauen, was nicht in der Bibel steht. Wie kann man dann was hereinlegen, was nicht da steht, oder herausnehmen, was nicht drin steht? Und die katholische Kirche sagt, dass alle, darum hat sie die mündliche Überlieferung, die über der Bibel steht und sagt, das war schon bekannt. Aber das hat man mündlich, hat das ein Bischof dem anderen ins Ohr geflüstert, bis der Papst Pius XII. 1950 das Dogma gemacht hat. Also 1150 hat es ein Bischof dem anderen mündlich ins Ohr geflüstert und dann hat Gott das grüne Licht gegeben, jetzt könnt ihr es öffentlich machen. Das ist ein purer Unsinn, versteht ihr? Aber es ist dogmatisch ungefähr so festgehalten. Nun, einer der berühmtesten Wallfahrtsorten mit am meisten Einfluss auf die neue Weltordnung ist Fatima. Lourdes ist viel größer, denn Lourdes kommen jedes Jahr Millionen von Menschen. Aber Fatima hat in Bezug auf die Endzeit einen viel größeren und höheren Stellenwert. Und zwar ist 1917 in Fatima dieser Geist den 3 Hirtenkindern erschienen. Bei Lissabon, das ist in Portugal. In den Bergen von Lissabon ist Fatima. Der Wallfahrtsort ist ganz, rundum ist kein Haus, nicht das ganz oben in den Bergen. Vielleicht war jemand schon mal da. Diese Kinder haben da oben die Schafe gehütet, 1917, und plötzlich ging ein Rauschen los, eine Bewegung in der Luft, und sie sehen eine vornehme Dame. Ähnlich hat Bernhard de Zubiru in Lourdes das gesehen, ähnlich, fast alle Erscheinungen sehr ähnlich und doch verschieden. Und wir sehen auf dem Bild die Lucia, also links Jacinta, ihr Bruder Francesco und Lucia. Lucia lebt noch, sie ist fast 100-jährig. Also sie ist bald 100-jährig. Ich glaube, sie wird in den nächsten Jahren 100. Sie lebt noch in einem Kloster in Portugal. Und diese Kinder haben dann immer am 13. des Monats, am 13. Mai war die erste Erscheinung 1917, und der 13. ist ja eine heilige Zahl in katholisch-mystischen Kreisen, und der Mai ist der Monat, ist der Marienmonat. Im Monat Mai werden die Altären in Kirchen geschmückt, und dann wird meistens jeden Abend davor Rosenkranz gebetet, das Allerheiligste wird geöffnet, das heißt, die Hostie, die ja versteckt als Gegenwart Gottes da ist, als Jesus Christus, das wird geöffnet zur Anbetung, man betet davor den Rosenkranz, also völlige widersprüchliche Sache auch. Und der Monat Oktober ist auch wieder Marienmonat. Von Mai bis Oktober ist die Madonna immer am 17., am 13. erschienen. Wie sah es damals in Portugal aus? Am 5. Oktober 1910 wurde in Lissabon, Portugal, die Republik ausgerufen, hatte sie von Spanien getrennt. Gell? Darauf folgen 16 Jahre innerpolitischer Zerrissenheit. In dieser Zeit gab es 8 Präsidenten, 34 Regierungen und 20 Aufstände. Die neuen Machthaber waren Freimaurer, das ist klar. Und sie hatten sich von Rom gelöst. Und sie wollten dort einen Freistaat schaffen, weil die Spanier, Freimaurer mit der Vatikanischen Loge, eng verschmiedet waren, wollten sie sich von Rom lösen. Also das ist auch kein Geheimnis, auch innerhalb der katholischen Kirche nicht. 1911 sprach Alfonso Costa in seinem Gesetz die Trennung von Kirche und Staat aus. Nicht? Es heißt, mit diesem Gesetz wird der Katholizismus, der die Hauptursache des jetzigen Zustandes ist, innerhalb zweier Generationen erledigt sein, sagte Alfonso. Das stand im Gesetz. Er wollte den Katholizismus auslöschen. Nun, die Beziehungen zum Vatikan wurden abgebrochen, katholische Schulen verboten, der Religionsunterricht abgeschafft, die meisten Kirchen und schönsten Klöster geschlossen und für profane Zwecke benutzt. 1916 kam der Eintritt in den Ersten Weltkrieg und ein ganzes Bataillon wurde auf flanderischen Schlachtfeldern zu Tode gebracht von Portugal. Und der Vatikan hat ja natürlich Portugal auch mächtig unter Druck gesetzt. Damals hieß es weder Gott noch Religion, also man wollte von nichts mehr wissen, man hatte vom Vatikan genug. Nun, 1917 kommt diese Szene und jetzt gibt es etwas Eigenartiges. Wenn immer der Vatikan mit einem Land Probleme hat, dann gab es nachher eine Erscheinung. Und das macht den Leuten Angst, verstehen wir. Also, dass ich heute so frei darüber reden darf, ich hätte früher panische Angst gehabt, sowas auszusprechen, hätte ich es lieber nicht gesagt. Wenn die Bibel mir nicht sagen würde, dass hier die Macht der Finsternis ganz raffiniert am Werk ist, um die Massen mit dem Geist des Papstes Vatikan zusammen in Gefangenschaft, in geistlicher Gefangenschaft zu behalten. Und die Madonna ruft zwar, und das ist immer wieder dasselbe, sie vermischt Wahres mit Falschem. Also es ist ein Durcheinander. Und sie hat damals ganz klar gesagt, wenn man auf mich hört, wird Russland sich bekehren. Und es war für uns ganz klar, wir haben damals gewusst, dass Russland sich bekehren wird. Jetzt muss ich da ein Blatt finden. Wo habe ich das? Wenn die Menschen sich meinem unbefleckten Herzen weihen, dann wird Russland am Ende des Jahrhunderts sich bekehren. Und jetzt ist ja Russland, der Kommunismus ist gefallen. Versteht ihr? Darum hat die katholische Kirche einen neuen Aufwind bekommen, jetzt in den 90er Jahren. Weil die meisten Katholiken sagen, die Madonna von Fatima hat die Wahrheit gesagt. Kommunismus ist gefallen. Also hat sie recht. Und versteht ihr, das macht es uns sehr schwer, wenn ich meinen Verwandten sage, nee, da hat irgendein Geist gesprochen. Sagen die, du spinnst ja. Du spinnst wirklich. Siehst du nicht, sie hat das gesagt 1917? Und jetzt ist Russland gefallen. Und sie sagte auch, dass die englische Kirche zurückkommen würde. Und seht ihr, anfangs der 90er Jahre hat die englische Kirche
mit einem Vertrag sich versöhnt mit der katholischen Kirche und unterordnet sich ihr jetzt unter. Und der Prinz Charles will jetzt eine Gesetzesänderung vornehmen, oder ist es schon geschehen, dass auch Katholiken nun König werden können. Also das läuft jetzt alles auf Hochtouren. Und die Frau von Tony Blair ist eine engagierte Katholikin. Also da läuft jetzt vieles. Versteht ihr? Ja, jetzt sagen die Leute, da hat sie ja die Wahrheit gesagt. Und der Papst sagt ganz klar und eindeutig, wenn die Menschen das befolgen, was die Madonna sagt, dann wird das Herz Mariens am Ende triumphieren. Und was ist das für ein Geist? Das ist der Antichrist. Eindeutig. Hier spricht der gleiche Geist, der einmal das antichristliche, die antichristliche Macht innehat. In Lourdes hat die Madonna genau das gesagt, was die Kirche sagen wollte. In Medjugorje, wo sie charismatischen Kindern erscheint, seit jetzt etwa 25 Jahren, jeden Tag hat sie Botschaften, da ist die Madonna charismatisch. Was sagt sie dort? Wie die Charismatiker oft denken, sie sagt genau gleich, ihr alle seid meine Kinder, ob Moslems, Orthodoxe oder Katholiken, ihr sollt euch nicht streiten, ich bin eure Mutter. Ja, sehen Sie, und in Medjugorje wallfahrten ebenso viele Katholiken wie Orthodoxe wie Moslems hin. Also dieser Geist hier, der passt sich immer der katholischen Aktualität an, aktuellen Situation an. Eindeutig, das kann man in allem verfolgen. Nun, wie ist denn überhaupt Fatima entstanden? Also hier, das sind Katholiken, die sich von Rom getrennt haben. Das sind alles hochintellektuelle alte Priester, die sagen, der Papst ist der Antichrist. Das hat einige Millionen, die in den letzten Jahren sich von Rom getrennt haben. Und es sind vor allem ältere Katholiken, die aufrufen, dass man aus der katholischen Kirche rausgeht, damit man nicht eben die Gerichte, die über die Kirche kommen werden, mittragen muss. Und sie sagen, wir sind die echten Katholiken geblieben. Für sie sind die Dogmen, die würden nie in einen muslimischen Tempel gehen. Und sie finden das schrecklich, dass die Madonna in Medjugorje sagt, die Moslems sind meine Kinder, wie ihr auch. Dass der Papst da in der Umayyaden-Moschee, in die Umayyaden-Moschee ging, in Syrien, das ist für solche Katholiken ein furchtbarer Schreck. Natürlich für uns auch, aber wir wissen, dass es so kommen muss. Und die geben verschiedene Schriften raus und die haben ja auch Kommentare gegeben. Aber ich komme jetzt nachher dann auf das zurück. Nun, hat die Madonna drei Geheimnisse ja vorausgesagt, eben der Sturz des Kommunismus und England wird zurückkommen und es gab da immer noch ein Geheimnis, das nicht gelüftet war. Und nicht nur der Katholizismus, auch die Journalisten der ganzen Welt waren ja vor Jahren dabei, im Jahr 2000, als es hieß, man wolle nun das Geheimnis lüften. Jetzt muss ich noch vorausschicken, Entschuldigung, diese Kinder haben damals, es kam immer zuerst ein Engel, der sich auf den Boden warf, betete, die Hostie zeigte und dann kam die Madonna. Und was wollte ich sagen? Ja, dann gab es das berühmte Sonnenwunder. Die Madonna sagte, zum Beweis, dass ich die Mutter Gottes bin, werde ich der Sonne sagen, dass sie stille steht. Und dann werde ich der Sonne sagen, dass sie tanzt. Und das waren, weiß ich, zumindest 50.000 Menschen anwesend. Und dann, und ein schöner Tag, das war mitten am Tag, und plötzlich stand die Sonne still. Und das haben Kritiker wie Glaubende alle erlebt. Und dann fing die Sonne an zu tanzen und kam immer tiefer zum Erscheinungsort, dass die Menschen schrien. Und die meisten Menschen haben nachher gesagt, sie hätten die Hölle erlebt. Sie werden buchstäblich verzweifelt. Es war so schrecklich. Und die Madonna hat diesen Kindern dann, hat sie in die Hölle hineinsehen lassen. Hat ihnen gesagt, ich lasse euch in die Hölle hineinsehen, damit ihr seht, wie schrecklich alle, eben die nicht katholisch sind, gequält werden, gemartert werden. Und dann sahen sie, wie ein Riesenheer von Dämonen, die Gott engagiert hat, um die Protestanten und all die anderen zu quälen. Also da, und das hat sie so entsetzt. Und dann waren sie bereit zu sterben. Nachdem sie das sahen, dann sind die zwei, die Jacinta und der Francesco haben von da an nichts mehr gegessen, getrunken, sind gestorben, haben sich der Madonna geopfert als Sühneopfer, damit die Katholiken und Russland sich bekehren und nicht in die Hölle kommen, versteht ihr? Die sind dann gleich gestorben, also einfach wie das in der katholischen Mystik oft der Fall war. Nun, wo soll ich jetzt einsetzen? Jetzt machen wir einen kleinen Sprung. 1981 hat Ali Aksa, ein Türke, auf dem Petersplatz den Papst angeschossen. Und es war genau am 13. Mai. Verstehen wir? 1981. Und der Fall war klar für den Papst. Die Madonna hat das Attentat, hat es verhindert, dass das Attentat tödlich ausging. Der Papst hat ja dann, zu den, entschuldigt, jetzt muss ich schauen, bevor ich zum dritten Geheimnis komme, auch mit all meinem Papier. Der Papst hat dann gesagt, es ist offensichtlich, hat er den Kardinälen, hat ja alle zusammengerufen später, und hat gesagt, es ist offensichtlich, dass die Madonna die Hand dazwischen hatte, und dass es der 13. Mai war, dass die Mächte der Finsternis mich auslöschen wollten. Und sie haben es nicht ausführen können, weil die Madonna mich geschützt hat. Und der Papst ist dann 1991 am 13. Mai nach Fatima gepilgert. Das sind jetzt etwas mehr als 10 Jahre. Und um dort zu danken. Und damals wurde das Geheimnis dann langsam als, ging man dran, das Geheimnis der Öffentlichkeit zu bekannt zu machen. Und als der Papst in Fatima war, und da waren viele Menschen da, da hat er dann Folgendes gesagt: An jenem denkwürdigen Tag, dem 25. März 84, 81 hat Ali Aksa zugeschlagen, 84 hat der Papst die Menschheit der Himmelskönigin übergeben. Ah ja, das war das zweite Geheimnis, verzeiht. Die Madonna hat immer gewünscht, dass der Papst die ganze Menschheit ihr in einem feierlichen Akt übergeben würde in Rom. Und das hat kein Papst gemacht. Und als 1981 dieses Attentat geschah, wurde der Papst motiviert, endlich das zu machen. Und das sagt er darum, an jenem denkwürdigen Tag, dem 25. März 1984, hast du, heilige Mutter, uns die Gnade deines Besuches in unserem Haus der Peterskirche geschenkt. Also sie muss erschienen sein, als er ihr die ganze Welt gab. Und sagt, damit wir unseren Akt der Weihe der Welt, der großen Menschheitsfamilie und aller Völker deinem Herzen anvertrauen konnten. Und siehe da, der Ökumenismus hat seit dieser Zeit eine rasante Wende nach vorwärts genommen. Der Papst hat als oberster Priester der Menschheit einfach die ganze Menschheit Gott dieser Madonna übergeben, dieser Gestalt, dieser kosmischen Gestalt. Und sagt, eben, der großen Menschheitsfamilie und aller Völker deinem Herzen anvertrauen konnten. Und dann sagt er, heute bin ich mit diesen zahlreichen Brüdern und Schwestern zu deinem Thron gekommen, um dir zuzurufen, sei gegrüßt, heilige Mutter. Sei gegrüßt, du sichere Hoffnung, die nie enttäuscht, ich bin ganz dein, o Mutter. Ego, tu sum. Ego, totus, tu sum. Das ist sein Papstwappen, sein Papstspruch. Dann heißt es, danke dir, himmlische Mutter, dass du mit mütterlicher Zuneigung die Völker zur Freiheit geführt hast. Also es geht hier um die kommunistischen Völker, die unter dem Ostkommunismus zu leiden hatten. Sie hat sie in die Freiheit geführt. Versteht ihr, das scheint alles so logisch mit dem Papst zusammen. Ah, verzeiht, ich rede zu viel, gell? Ja, gut. Und dann sagt er, dank dir, eben, dass du mit mütterlicher Zuneigung die Völker zur Freiheit geführt hast. Also da hat Jesus nichts mehr zu sagen, das hat sie gemacht. Und weiter heißt es dann, dich grüßen wir als vollkommenstes Bild der Freiheit und der Befreiung der Menschheit und des Kosmos. Und seht ihr da, das ist doch der Antichrist. Und der Papst glaubt, dass sie, die Mutter Gottes, die Befreiung der ganzen Menschheit vornehmen wird und des ganzen Kosmos. Und jetzt lesen Sie Epheserbrief, Kolosserbrief, was Paulus dort sagt vom Kosmos. Und wir haben heute Römer 8 gelesen von der ganzen Schöpfung. Sie wird von Jesus Christus zur Freiheit geführt, der Kinder Gottes. Auch der Kosmos, gell? Sagt Paulus. Und jetzt sehen wir, wie der Papst hier diese Worte, aber dieser Himmelskönigin zuspricht. Nicht Jesus Christus, der Himmelskönigin. Jetzt kann man sagen, ja, das ist ja die gleiche Familie. Versteht ihr, haben wir auch schon Katholiken gesagt, ob Maria oder Jesus, das ist die gleiche Familie. Wir sollten nicht so, da freut sich doch der Jesus, dass die Menschen der Maria das, und die Maria freut sich, ja nee, das so kann das nicht gehen. Das kann man nicht so übertragen. Dann sagt der Papst dort, Fatima und seine Botschaften, seine Segnungen bedeuten Bekehrung zu Gott. Also, das klingt wieder, hört sich wieder ganz fast biblisch an. Er sagt dann, Evas wegen war die Tür des Himmels den Menschen verschlossen. Doch um Marias willen wurde sie erneut für alle geöffnet. Also eigenartiger. Um Marias willen, nicht um Jesu willen. Das müssen wir alles in Verbindung bringen mit dem Dogma der Dreifaltigkeit und dem Dogma der Theotokos, der Gottesmutter. Verstehen wir? Das hat alles, das geht alles ineinander über. Das hat alles seine Wurzeln und Folgen. Und wenn man da nicht aufpasst, und die Kirche hat da nicht aufgepasst, kommt man ja zu den schrecklichsten Definitionen. Wir wollen es nicht, in Ephesus wurde ja dann 325 die Maria als Theotokos ausgerufen. Stellt euch das mal vor. Ausgerechnet in Ephesus. 325, gell? Was sage ich jetzt? Jetzt muss ich schauen, ob ich vor lauter, dass ich die Daten nicht durcheinander bringe. 325 in Nicäa wurde das in die Wege geleitet, das Theotokos, Gottes Gebärdin, und auf dem Konzil von Ephesus 431, da wurde es definitiv abgeschlossen, Maria ist Theotokos. Dann hat sich der Patriarch Nestorius dagegen gewehrt und gesagt, nein, Maria ist Christotokos, Christus gewählt, und hat gewarnt vor den schrecklichen Folgen dieses Dogmas in der heidnischen Welt, damaligen Welt. Und man hat ihn exkommuniziert, Patriarch von Konstantinopel, und viele Priester oder Bischöfe damals, die sagten, Maria ist nicht Theotokos, das ist heidnisch. Maria ist nicht Gottesmutter. Maria ist Christusgebärerin, nicht Gottesgebärerin. Verstehen wir? Und da kam es damals zur Scheidung zwischen Katholizismus und den Gläubigen. Nun, jetzt müssen wir wohl von diesem letzten Dogma sprechen. Dort heißt es dann, da muss ich wieder den anderen Teil nehmen, wo bist du? Wenn man so viel Material hat, ist das gar nicht einfach, glauben Sie mir, bis man da alle Sachen zusammen hat. Ja, also, mit großer Spannung haben die Journalisten weltweit auf die Offenbarung des dritten Geheimnisses gewartet. Und jetzt ist das erstaunlich, dass gesagt wird, Kardinal Sodano sagte, die Vision von 1917, da ging es um einen weiß gekleideten Bischof, der wie tot zu Boden fällt unter Schüssen aus Feuerwaffen. Nun, wer die Bücher kennt, die früher geschrieben sind, heißt es ganz was anderes. Und jetzt hat man dieses dritte Geheimnis auf das Attentat von Ali Aksha hingedeutet. Aber Lucia hat gesagt, sie sah, wie ein weißer Mann von vielen Bewaffneten überfallen wird und geschlagen wird. Das waren viele Bewaffnete. Ist ganz was anderes. Sodano hat das jetzt so zusammengemünzt, sodass sogar viele Katholiken enttäuscht waren, entsetzt waren. Ein Mann dachte, es ging um eine Weltkatastrophe. So hat man es immer gedeutet. Und dieser Mann, so sagt Sodano, war der Papst, der unter dem Kreuz niederfällt, wie der Christus. Das hat natürlich gewaltigen Eindruck gemacht, Katholiken, seht, die Madonna hat das vorausgesehen, 1917, dass Karol Wojtyla unter der Last der Feinde der Kirche zusammenbricht und dass ihm noch durch Ali Aksha quasi der Todesstoß vermittelt wird. Ja, nun, das hat viele auch wieder enttäuscht. Die Journalisten schrieben, nichts war. Das dritte Geheimnis, nichts. Nicht der Rede wert. Etwas, was wir schon lange wussten. Also nichts Besonderes. Und nun, der Papst hat dann die Schärpe, die durchbohrt worden ist von seinem Kleid damals, die hat er in Częstochowa, das ist ja das polnische Marienzentrum, hat er dahin geschenkt. Seitdem wallfahrten noch mehr Menschen dahin, um diese Schärpe zu küssen. Und das Projektil, die Kugel, die ist jetzt der Madonna von Fatima in die Krone reingemacht worden. Nun, wie kam es zu Fatima? Fatima war damals im Krieg gegen die Moslems. Und man hat Israel, Spanien, nicht Fatima, Spanien war im Krieg gegen die Moslems, man hat die Moslems vertrieben, aber hat die schönsten Jungfrauen zurückbehalten. Und die Fürsten und die Offiziere durften sich dann eine Frau auswählen. Und ein Offizier, der recht gründlich und gut war, hat sich diese Fatima ausgewählt. Und diese Fatima musste ihn nun heiraten, aber da sie muslimischen Glaubens war, musste sie zuerst katholisch gemacht werden. Und sie wollte ihren Glauben nicht abschwören und ist unter Zwang katholisch geworden. Und dann fand die Hochzeit statt und kurz darauf ist sie vor Kummer und Schmerz gestorben. Und dann wollte man nicht, dass sie in Lissabon beerdigt wird, sondern irgendwo in die Berge rein. Und dann hat man sie da oben, wo eben Fatima ist, beerdigt. Und das Volk hat, diese Fatima war eine ganz schöne Frau, der Mutter Gottes ähnlich, versteht ihr? Und das Volk hat sie geliebt. Und da wurde sie dann ganz abgelegen beerdigt. Und der Name Fatima blieb dann. Jetzt ist das Interessante, was die Moslems nun im Iran vor ein paar Jahren gemacht haben. 1997 hat der Iran aufgerufen, die Moslems aufgerufen, Fatima einzunehmen. Denn Fatima gehöre den Moslems. In mehreren Sendungen hat der Iran dieses Thema behandelt. Und da haben viele Moslems Visa beantragt und seitdem wallfahrten Hunderte und Tausende Moslems nun jedes Jahr nach Fatima, nach Lissabon. Und die Mullahs im Iran sagten, denn der Engel, der Madonna vorausging, war ein Moslem. Das katholische Außenministerium hat protestiert, in zwei Noten heftig protestiert und gesagt, der Engel hatte die Hostie in der Hand, die katholische Leib Christi. Dann hat der Iran gesagt, nee, das ist ein mystisches Symbol des Islams, die Hostie. Und jetzt hat man sich geeinigt. Jetzt hat die katholische Kirche das untersuchen lassen und sagt tatsächlich, der Engel, der Madonna vorauskam und den Kindern sagte, wie sie beten sollten, hat sich genau nach muslimischen Vorschriften auf den Boden geworfen. Jetzt hat das die katholische Kirche akzeptiert. Und seitdem wallfahrten jetzt die Moslems nach Fatima und beten für den Weltfrieden. Jetzt kam der indische, wie hieß er, ich weiß nicht mehr wie er hieß, kam jetzt auch nach Fatima, wurde von zwei Bischöfen hochbegleitet, hat eine Kerze angezündet und sagte, das ist unsere Göttin. Also eine buddhistische, eine Hindu-Göttin, versteht ihr? Und es gibt ja fast eine Milliarde Hindus. Und jetzt hat die katholische Kirche daraus geschlossen, tatsächlich ist sie die Königin des Friedens, sie verbindet alle Völker. Und da hat sie einen riesen Aufschwung bekommen. Und es ist erstaunlich, Lissabon hat nun Hotels gebaut, die Moslems kommen. Und die katholische Kirche hat sie jetzt akzeptiert. Versteht ihr, sie versuchen das zu verstehen, diese Kombination zwischen Maria und dem muslimischen Engel. Und deuten das schließlich als ein ökumenischer Imperativ vom Himmel her. Ja, gut. Was das dritte Geheimnis angeht, ich hoffe nicht, dass ihr enttäuscht seid. Weil es gab nichts zu sagen im Grunde genommen. Aber eben, wir sehen, wie dahinter viel Spekulation steht. Ja, soweit nun zu diesem Vortrag. Ich denke, bitte? Ihr habt Zeit. Ja. Vielleicht noch einige Bilder kurz.
Wir sehen ja die Parallelität von antiken Darstellungen links
aus dem ägyptischen Kult und rechts die Madonna von Einsiedeln, von dem Wallfahrtsort. Also so ist sie uneingekleidet, aber bei allen Festen wird sie extra eingekleidet. Gell?
Wir sehen hier, der Papst wird überall Statuen,
Mutter Gottes Statuen küsst, anrührt, ganz mystisch. Gut, das Bild ist etwas schlecht aufgenommen. Das ist purer Götzendienst, denn sowas hat Gott nie gestattet. Ihr wisst ja, dass die katholische Kirche von den 10 Geboten das zweite gestrichen hat und das 10. halbiert hat. Und so gab es wieder 10. Und im 2. Gebot ist ja ganz klar gesagt, dass man keine Götzensachen darstellen, götzendienerische Sachen machen soll, Statuen aufstellen, die die Größe Gottes oder irgendwie Gott darstellen sollten.
Oder hier in der katholisch-charismatischen Bewegung ist es so, die Kirche ist die Braut Jesu, Maria ist die Mutter, nicht die Frau Jesu. Also komm, ich will dir die Braut zeigen.
In der katholisch-charismatischen Bewegung ist eigentlich die Maria die Braut Jesu, also ein Durcheinander. Maria ist die Mutter Jesu, nicht die Braut. Also da wird alles so missdeutet, wir haben das damals so geglaubt. Ich habe dann später darunter geschrieben, die Kirche, die Gemeinde ist die Braut Jesu. Ja, gut, das ist auch nicht ganz biblisch. Israel ist die Braut Jesu. Die Gemeinde ist der Leib Jesu. Das ist dasselbe. Man kann nicht beides sein. Aber es gibt verschiedene Bilder. Gut.
Ja, ich habe das heute schon gezeigt. Vielleicht noch einmal für diejenigen, die es nicht gesehen haben,
wie die Menschen in Fatima auf dem Boden herumrutschen. Man kann es nicht gut sehen, gell? Also es sind tausende Menschen, die da herum sich quälen, überall an den Wallfahrtsorten, vor allem bei solchen, und versuchen, Gott so die Ehre zu geben. Ja. Ach so. Oh, jetzt habe ich das oben.
Okay, schade.
Ach, schade. Du hast dir versprochen. Aber, ja, in der Jesuiten, ja, der Jesuitenkirche in Rom, das sind Riesenskulpturen, und da schlägt Maria mit dem Kreuz auf Luther ein und Calvin. Der Luther liegt am Boden mit der Bibel unter dem Arm und die Madonna schlägt mit dem Kreuz auf ihn ein. Und auf der Bibel steht Luther, Martin Luther geschrieben. Ich habe es gesehen, ja. Aber manche haben es leider nicht gesehen. Ich habe es leider nicht mit dabei. Also Maria ist uns ein Vorbild, in dem sie sich entschieden hat für den Herrn. Und das möchten wir Katholiken gerne sagen. Ist vielleicht noch eine Frage in diesem Zusammenhang? Oder?